Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Sandra Pfister, guten Tag. Soll sich die deutsche Industrie auf eine längere Durststrecke einstellen? Das schauen wir uns gleich ausführlicher an. Außerdem blicken wir heute sehr ausführlich auf das Personal in der Gesundheitspflege. Viele sind hoch engagiert, aber es sind viel zu wenige. Und der große Mangel, der kommt erst noch. Wie schultern das die aktuellen Azubis? Und auf die Pflegenden kommt jetzt die Impfpflicht zu. Was genau und wie bald? Die deutsche Politik hat im Sommer wohl Zeit verschwendet bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Jetzt will der neue Bundestag schnell auf die Schiene bringen, was in anderen Ländern längst umgesetzt ist. Zum Beispiel, dass auch Zahnärzte oder Apotheker impfen dürfen. Am wichtigsten und umstrittensten aber ist die Impfpflicht. Nicht die für alle, die kommt möglicherweise auch noch, sondern dass das Personal in Alten- und Pflegeheimen geimpft sein muss. Hört sich sehr energisch an, soll aber erst ab dem kommenden Frühjahr gelten. Zu groß war offenbar die Angst, dass dann viele kündigen würden. Volker Findhammer.
Der neue Immunitätsnachweis im Infektionsschutzgesetz, über den heute in erster Lesung beraten wurde, hat das in sich. Betrifft er doch eine erhebliche Zahl der über 5,6 Millionen Beschäftigten im Gesundheitswesen. Mehr als 3,7 Millionen davon arbeiten im unmittelbaren Kontakt mit Patientinnen und Patienten. Aber letztlich dürften es doch viel mehr sein, für die der Immunitätsnachweis zur Pflicht wird. Die Ampelkoalitionäre weisen selbst im letzten Absatz der neuen Regelung auf die Einschränkung des Grundrechts auf körperliche Unversehrtheit hin, die mit dieser Regelung einhergeht. Die neue Pflicht umfasst nicht nur die Beschäftigten in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, sondern auch in Dialyse- und Tageskliniken, die Hebammen, Arzt- und Zahnarztpraxen sowie Rettungsdienste und vollstationäre als auch ambulante Pflegedienste. Kurzum, fast alle, die im Gesundheitswesen beschäftigt sind und sich im Kontakt mit Patientinnen und Patienten befinden. Sie alle müssen bis zum 15. März des kommenden Jahres ihren geimpft- oder genesenen Status nachweisen oder ein Attest vorlegen, dass sie sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Und für alle, die nach diesem Datum in den Beruf einsteigen, gilt die Vorlage als Voraussetzung. Für die Prüfung sind im Zweifelsfall die regionalen Gesundheitsämter zuständig, die bei einem fehlenden Nachweis oder einer Weigerung ein Betretungsverbot aussprechen können, was einem faktischen Berufsverbot für bewusst Ungeimpfte gleichkommt. Für die AfD war das der Anlass für eine scharfe Kritik, weil darüber die Spaltung der Gesellschaft in der Pandemie verstärkt werde.
Die Impfpflicht, die Sie hier durchpeitschen wollen, ist ein Schlag ins Gesicht dieser Menschen, die aufopferungsvoll ihre Arbeit getan haben, denen sie dafür heuchlerisch Beifall geklatscht haben und die sie jetzt kalt, schnäuzig aus ihren Berufen drängen wollen, wenn sie sich diesen Zwangsmaßnahmen nicht unterwerfen. Ein Skandal,
betonte AfD-Fraktionschefin Alice Weidel. Auch Sabine Ferschel von der Linken sprach von einem inakzeptablen Vorgehen. Denn man treffe damit die Falschen, die in der Pandemie ihre Köpfe für die Gesellschaft hingehalten hätten.
Und deswegen gehen Sie endlich das Problem der Arbeitsbedingungen an, der Personalbemessung und einer guten tariflichen Bezahlung. Es geht nicht nur um Prämien, die Sie ja jetzt auch wieder aufgrund des chaotischen Vorgangs vorübergehend rausgenommen haben aus dem Gesetzesentwurf. Es geht um dauerhafte Lösungen.
Dagegen verteidigte die SPD-Gesundheitspolitikerin Sabine Dittmer die einrichtungsbezogene Impfpflicht, selbst wenn damit ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit einhergehe.
Auch das Recht auf körperliche Unversehrtheit der Schwachen und Hilfsbedürftigen ist ein Grundrecht. Vulnerable Gruppen können sich im Allgemeinen nicht aussuchen, von wem sie versorgt, gepflegt oder betreut werden. Aber sie müssen sich doch darauf verlassen können, dass ihnen von dieser Seite Hilfe und Unterstützung zuteil wird und ihnen keine Gefahr für die eigene Gesundheit droht.
Und diese Abwägung und Entscheidung habe die künftige Ampelkoalition mit der vorgesehenen Impfpflicht treffen müssen, um die weitere und schnelle Ausbreitung der Pandemie auszubremsen. Die gleichermaßen geplanten Pflegeboni für die Pflegekräfte sollen aber erst im kommenden Jahr behandelt werden.
Kaum ist das neue Infektionsschutzgesetz der Ampelkoalition in Kraft, da muss es schon geändert werden. Der wichtigste Punkt ist, wie gehört, die Impfpflicht in bestimmten Einrichtungen wie Krankenhäusern und Altenheimen. Ein Grund, warum diese Impfpflicht nicht früher gekommen ist, ist, dass viele in der Politik Sorge hatten, dass dann ungeimpfte Pflegerinnen und Pfleger eher kündigen, als sich die Spritze setzen zu lassen. Aber das muss nicht unbedingt so sein. In anderen Ländern gab es keinen massenhaften Exodus. Michael Erhardt schaut sich das europaweit mal genauer an.
Eine Corona-Impfpflicht müsse absolut letztes Mittel sein, warnt die Europäische Sektion der Weltgesundheitsorganisation. Dieser Maxime folgen die Länder der Europäischen Union bislang alle, mit einer Ausnahme.
Österreich.
Mit Ankündigung des vierten Lockdowns hat Österreich bereits Mitte November eine allgemeine Impfpflicht beschlossen. Auf diese Weise hofft das Land, die steigenden Inzidenzzahlen in den Griff zu kriegen. Wer sich weigert, muss alle 3 Monate eine Strafe von 600 Euro zahlen. Wer diesen Zahlungen nicht nachkommt, muss eine Strafe von bis zu 3.600 Euro berappen.
Frankreich.
In Frankreich gilt seit September eine berufsbezogene Impfpflicht, etwa in Pflegeberufen. Eine allgemeine Impfpflicht einzuführen sei nicht Frankreichs Wahl, sagte Gesundheitsminister Olivier Véran. Rund 78% der französischen Bevölkerung haben mindestens eine Impfung erhalten. Deutschland, Österreich und die Schweiz liegen mit rund 70% unter den Staaten Westeuropas dagegen auf den hinteren Plätzen.
Spanien.
Beim Impfen vorne mit dabei ist die spanische Bevölkerung mit einer Impfquote von über 80%. Das Land hat schwere und schwierige Infektionsphasen hinter sich. Gestoppt hatte Spanien diese Pandemiephasen mit strikten Lockdowns, die offenbar viele Spanierinnen und Spanier zum Impfen bewogen haben.
Portugal.
In Sachen Impfquote ist Portugal noch vor Spanien Spitzenreiter in Europa. Rund 90% der Portugiesinnen und Portugiesen sind geimpft. In beiden Ländern ist die Lage in den Krankenhäusern im Vergleich zu früheren pandemischen Phasen deutlich entspannter.
Italien.
Ministerpräsident Mario Draghi hat bislang eine allgemeine Impfpflicht nicht ausgeschlossen. Bisher hat er dafür aber auch keine Pläne auf den Tisch gelegt. Dafür gilt in Italien eine Impfpflicht im Gesundheitssektor bereits seit April. Ab Mitte Dezember ist auch eine Boosterimpfung für Ärztinnen und Pfleger verpflichtend. Auch Schulpersonal, Polizei und Militär müssen sich künftig impfen lassen. Wie hierzulande gilt seit dieser Woche auch in Italien die 2G-Regel. Ungeimpfte dürfen dort also weder in Kinos oder Stadien noch in die Innenräume von Bars und Restaurants.
Griechenland.
Die griechische Regierung führt ab Mitte Januar ein Bußgeld von 100 Euro für ungeimpfte Senioren über 60 Jahren ein. Bei Nichtimpfung wird diese Zahlung dann jeden Monat fällig. Auch in Griechenland soll das Geld den Krankenhäusern zugutekommen. Seit September gibt es in Griechenland zudem eine Impfpflicht für Personal im Gesundheitssektor.
Belgien und Niederlande.
In Belgien und Niederlande gab und gibt es zum Teil heftige Proteste und Gewaltausbrüche gegen geplante oder existierende Maßnahmen gegen Corona. In Belgien hat dafür schon die Ankündigung einer Impfpflicht für Pflegepersonal gereicht.
Eine Impfpflicht für Pflegepersonal hat in Frankreich und Italien allerdings nicht dazu geführt, dass Personal in Scharen den Dienst quittiert hätte. Aber sie ist umstritten, wie wir gehört haben. Und das ist auch in Deutschland die ganz große Sorge, dass Pflegerinnen und Pfleger kündigen. Denn schon jetzt fehlen sie vor allem in der Intensivpflege. Und in 8 Jahren werden wohl, sagt der Barmer Pflegereport, ganze 200.000 Pflegerinnen und Pfleger zu wenig sein in Deutschland. Das merken inzwischen auch die Auszubildenden. Ann-Kathrin Jeske.
Hallo, guten Morgen. Unterrichtsbeginn in der Alexianer Akademie für Gesundheitsberufe, einer Pflegeschule in Berlin-Mitte. 4 Wochen Arbeit im Krankenhaus haben die Auszubildenden gerade hinter sich. Die 15 jungen Erwachsenen machen eine Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege und stehen kurz vor ihrem Examen. Doch mehr Sorgen als der Examenstag im Krankenhaus macht Saskia Iribares Montes de Oca und Julia Metzner die Zeit danach.
Jetzt können wir uns ja immer noch absichern von den examinierten Kräften so. Aber ich denke mir halt so, es ist jetzt nicht mal mehr ein halbes Jahr. Und dann stehst du halt alleine da. Ist schon, also so ein bisschen Panik, finde ich, hat man schon irgendwie. Also, ja.
Wenn du von jetzt auf gleich eine Patientengruppe hast, für die du verantwortlich bist, Das ist schon enorm.
Finde ich auch.
Für wie viele Patienten werdet ihr dann verantwortlich sein?
Das hängt dann von der Station ab. Aber meist, was sind das denn? Wie viele Betten hat man da?
Also ich glaube, 10 wird es immer so eingeteilt, so je nachdem, wie viele Leute da sind. Aber ich denke mal, so 10 ist schon so ein guter Durchschnitt, glaube ich.
Also im Normalfall.
Mitten in der Hochphase der Pandemie läuft es mit dem Dienstplan nur selten so wie geplant, sagen sie. Bis zu 150 Überstunden hätten manche ihrer Kolleginnen und Kollegen auf dem Arbeitszeitkonto angesammelt. Fast 4 Wochen Arbeitszeit, die sich kaum abfeiern lassen. Vor allem die älteren Fachkräfte seien überlastet und frustriert. Saskia Iribarez Montes de Oca denkt deshalb schon jetzt darüber nach, wie sie sich in dem Job, der sie eigentlich begeistert, schützen kann.
Deswegen hatte ich auch überlegt, als es jetzt um diese Bewerbung auf die Station ging, auch nicht 100% zu machen, weil ich sehe die Leute, die 100% arbeiten, wie die jeden Tag zum Dienst kommen, schon schlecht gelaunt von Anfang an. Und ich habe mir halt so gedacht, wenn ich das von Anfang an auch mache, ich habe eigentlich keine Lust drauf. So, ich will, dass ich gerne dahin gehe und das gerne mache und nicht dann so nach 3-4 Jahren denke, ja, ich habe keinen Bock mehr.
Erst einmal steht aber das Examen an. Die künftigen Krankenpflegerinnen und Pfleger müssen Zusammenhänge erklären können, wissen, welches Medikament welche Nebenwirkung hat und welche Medikamente auf keinen Fall miteinander kombiniert werden dürfen.
Ich hätte es nicht so anspruchsvoll vom Lernen, also vom Theoretischen gehalten, was du alles wissen musst, was du alles beachten musst.
Das ist schon wie so ein kleines Medizinstudium eigentlich. Allein so Insulin, wenn man so an Insulin denkt. Wenn man da zu wenig, zu viel injiziert, das ist halt auch ziemlich gefährlich. Also ich finde, Medikamentenlehre ist schon...
Das Bild, das viele von der Pflege haben, sei häufig viel zu simpel, meinen die beiden Auszubildenden. Wenn die designierte Ampelkoalition mehr Pflegekräfte in den Beruf holen will, müsse sie das gerade rücken.
Also viele meiner Freunde sagen auch immer, ja, ich könnte mir gar nicht vorstellen, jeden Tag irgendwelche Menschen den Poppes zu reinigen, sag ich mal. Und da meine ich, es ist ja nicht nur das, du musst ja den ganzen Tag nachdenken. Also du bist ja die ganze Zeit aktiv und musst die Patienten beobachten. Und ich glaube, das verstehen viele Leute nicht. Ich glaube, die denken einfach, ja, ich reiche denen ein bisschen Nahrung an und betutte die so ein bisschen, gebe denen die Tabletten, stell die hin, aber so ist es ja nicht.
Stattdessen ist die Arbeit in der Pflege ein ständiges Rennen und Austarieren, welche Aufgabe gerade am dringendsten gemacht werden muss. Melina Wiebke versucht deshalb schon jetzt während der Ausbildung die Zeit rauszuholen, die ihr später fehlen wird.
Das habe ich zu meinem Freund auch schon öfter gesagt. Man hat so viel Zeit als Schüler und die wird fehlen irgendwann definitiv, das weiß ich auch. Deswegen versuche ich so viel wie möglich Zeit mit den PatientInnen jetzt zu verwenden.
Damit jede einzelne Pflegekraft mehr Zeit hat, muss es insgesamt mehr von ihnen geben. Dafür zu sorgen, wird eine der größten Herausforderungen für die künftige Ampelkoalition und den neuen Gesundheitsminister Karl Lauterbach sein. 180.000 Pflegekräfte zusätzlich werden bis 2030 allein in der Langzeitpflege gebraucht, also ohne das Personal in den Krankenhäusern. Eine riesige Aufgabe. Hinzu kommt ein Problem, das die Große Koalition hinterlassen hat. Sie hat eine neue Ausbildung ins Leben gerufen, die den Fachkräftemangel nicht beseitigen, sondern verschärfen könnte.
Es wurde ja mit der Reform 2020 eingeführt und wir sind also der erste Kurs, der diese neue Reform der generalistischen Ausbildung macht. Ja.
So wie Melina Wiebke werden seither alle Pflegekräfte ausgebildet, zu sogenannten generalistischen Pflegekräften. Die 22-Jährige musste sich also nicht entscheiden, ob sie Krankenpflegerin, Kinderkrankenschwester oder Altenpflegerin werden will. Sie lernt alles in einem und kann später frei wählen, in welchen Bereich sie gehen will. Das Problem: Im Altenheim verdienen Pflegekräfte im Monat rund 500 Euro weniger brutto als im Krankenhaus. Und so droht die Altenpflege auszubluten, weil sich nur wenige Berufsanfängerinnen und Anfänger mit dem geringeren Gehalt zufrieden geben könnten.
Also dadurch, dass der Arbeitsaufwand ja auch relativ groß ist, sehr körperlicher Aufwand, den man da hat und dann halt auch noch weniger Geld. Ich möchte irgendwann eventuell Kinder haben, ich möchte irgendwann eventuell ein Haus beziehen können und dann versuche ich natürlich da zu arbeiten, wo ich halt auch mehr Geld kriege, vor allem wenn ich eben sowieso schon diesen Aufwand mache. Ich glaube, das würde jeder Mensch versuchen, dass man eben auch angemessen, sage ich mal, entlohnt wird.
Die Gehälter in der Altenpflege müssten deshalb dringend an die im Krankenhaus angeglichen werden, findet Melina Wiebke. In ihrer Klasse würden sich sonst nur wenige für die Altenpflege entscheiden.
Hören Sie dazu morgen auch unseren Hintergrund um 18.40 Uhr im Deutschlandfunk, was die Ampel plant, um mehr Menschen für die Pflege zu gewinnen. Im Sommer haben sich mehr als 130 Staaten auf eine globale Mindeststeuer geeinigt. Sie wollen diese Mindeststeuer von 15%, damit Unternehmen keinen Anreiz mehr haben, in Niedrigsteuerländer abzuwandern. Das hört sich nach großer Einigkeit an. Konkret aber bei der Umsetzung hat allein schon die EU-Kommission es schwer, alle Staaten auf einen Nenner zu kriegen. Beim Treffen der EU-Finanzminister heute zeigte sich, dass die Niedrigsteuerländer Ungarn und Estland überarbeitete Steuervorschriften blockieren. Peter Kapern.
Gegen 2:30 heute Nachmittag musste André Schierzel einen Fehlschlag eingestehen. Da stand der Finanzminister Sloweniens und derzeitige Ratspräsident im Pressesaal des Brüsseler Ratsgebäudes und berichtete, dass es ihm nicht gelungen war, ein wichtiges Dossier seiner Ratspräsidentschaft zum Abschluss zu bringen.
We had a discussion regarding code of conduct and Carsel didn't agree.
Wir haben über den Code of Conduct diskutiert und der Rat hat keine Übereinstimmung gefunden, so Schierzel. Der Code of Conduct ist eine jahrzehntealte Übereinkunft der EU-Mitgliedstaaten, der die Regeln festlegt, nach denen Unternehmen in den Mitgliedstaaten besteuert werden. Genauer gesagt, es sind Empfehlungen, Orientierungspunkte, eine freiwillige Vereinbarung, denn in Sachen Steuern pochen die Mitgliedstaaten auf ihre Souveränität. Seit Jahren fordern Europaabgeordnete, Experten, vor allem aber die Arbeitsgruppe, die im Auftrag des Rats regelmäßig die in den Mitgliedstaaten angewendeten Regeln zur Unternehmensbesteuerung überprüft, den Verhaltenskodex anzupassen. Er soll ausgeweitet werden auf steuerliche Maßnahmen, mit denen Mitgliedstaaten Unternehmen aus anderen EU-Ländern anlocken. Zwei Länder blockierten heute aber eine Entscheidung. Zum einen Estland, das damit seinen Kampf gegen Mindeststeuersätze für Unternehmen fortsetzte. Estland ist das letzte EU-Land, das sich auch noch gegen die auf OECD-Ebene vereinbarte Mindestbesteuerung von Unternehmen sperrt. Zum anderen stimmte Ungarn gegen einen neuen Code of Conduct mit dem Verweis auf die nationale Souveränität. Hinter vorgehaltener Hand hört man aber, dass Ungarns Veto vor allem mit der Blockade der Mittel aus dem Corona-Wiederaufbaufonds durch die EU-Kommission zu tun hat. So oder so, die französische Ratspräsidentschaft wird ab Januar das Dossier Code of Conduct übernehmen. Es gab allerdings nicht nur Stillstand, sondern auch Fortschrittsberichte nach dem Treffen der Wirtschafts- und Finanzminister. Die Runde verständigte sich auf neue Regeln für die Mehrwertsteuererhebung. Fast 4 Jahre, nachdem die EU-Kommission einen entsprechenden Vorschlag präsentiert hatte.
It has taken a long time to get to this point.
Ein langer Weg sei das gewesen bis zur heutigen Vereinbarung, so Vizekommissionspräsident Valdis Dombrovskis. Mit diesem Beschluss werde das EU-Mehrwertsteuersystem in Übereinstimmung gebracht mit den Politikzielen für den Klimawandel, die Digitalisierung und den öffentlichen Gesundheitsschutz. Konkret heißt das, EU-weit gilt künftig eine Mindestmehrwertsteuer von 15%. Zusätzlich dazu können die Mitgliedstaaten einen verminderten Mehrwertsteuersatz von mindestens 5%, eine Ausnahme von jeglicher Mehrwertsteuer und einen dritten reduzierten Satz von zwischen 0 und 5% festlegen. Und zwar für alle Waren, die sich im Annex 3 der Mehrwertsteuerverordnung finden. In diesem Annex finden sich zunächst einmal alle Waren, für die EU-weit schon jetzt verminderte Mehrwertsteuern verlangt werden. In Deutschland sind das etwa Bücher oder Lebensmittel des täglichen Bedarfs. Neu im Annex sind Warengruppen, die der Digitalisierung und dem Klimaschutz sowie dem Gesundheitsschutz dienen, also etwa Medikamente oder die Kosten für den Zugang zum Internet zum Beispiel. Außerdem haben sich die Finanzminister darauf verständigt, Mehrwertsteuervergünstigungen für besonders schädliche Produkte bis spätestens 2032 auslaufen zu lassen.
Which includes among other things fossil fuels like natural gas and it also concerns certain chemicals and fertilizers.
Auf dieser Liste stehen, so Valdis Dombrovskis, fossile Brennstoffe wie Erdgas, aber auch bestimmte Chemikalien und Kunstdünger. Der Mehrwertsteuerreform muss nur noch das Europaparlament zustimmen.
Wie viel Wind bläst der deutschen Industrie ins Gesicht? Mehr offenbar als bislang vermutet. Das zeigt sich an einer Zahl. Die Aufträge sind eingebrochen. Zugleich aber wird mehr produziert als erwartet, also ein widersprüchliches Bild. Das wird heute noch garniert von einem dritten Konjunkturindikator, dem ZEW-Index, der misst die Stimmung der Börsenprofis. Und die sind ebenfalls pessimistischer. Deshalb haben wir Konstantin Röse gebeten, uns zu erklären, wie groß die Gefahr ist, dass die Konjunktur jetzt winterlich einfriert.
Neue Konjunkturdaten sind oft ein Stimmungstest für die Finanzmärkte. In dieser Woche gab es einige Überraschungen, gute wie schlechte. So musste die deutsche Industrie im Oktober einen heftigen Auftragseinbruch verkraften. Schuld daran die viel zitierten Materialengpässe. Deshalb hielten sich vor allem ausländische Kunden mit Bestellungen zurück. Hinzu kommt noch die verschärfte Corona-Lage in vielen Ländern. Eine Mischung, die es in sich hat. Ein positives Signal kam dagegen von der Industrieproduktion. Besonders in der Autobranche liefen wieder mehr Autos und Teile vom Band. Für Chefvolkswirt Carsten Preski von der ING Deutschland kam diese Nachricht aber nicht ganz überraschend.
Wir hatten jetzt eine Situation, in der wir wirklich nur einen Container aus Asien brauchten oder eine Handvoll Mikrochips, um endlich wieder Produktion zu sehen. Denn die Lagerbestände waren leergeräumt, von daher brauchte es nicht viel, um endlich wieder Wachstum in der deutschen Industrie zu bekommen.
Gelöst sind die Probleme aber noch nicht, denn insbesondere die stockende Halbleiterproduktion in Asien bremst Unternehmen hierzulande. Experten schätzen, dass sich die Lage bei Computerchips erst in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres entspannen könnte. Und ein Punkt kommt hinzu, meint Andreas Scheuerle von der DK Bank.
Die Lieferengpässe belasten kein Land in Europa so stark wie Deutschland wegen des hohen Industrieanteils und wahrscheinlich auch wegen des hohen Anteils der Automobilindustrie.
Wohl und Wehe der deutschen Wirtschaft hängt also vor allem von der Situation der Industrie ab. Und das wird darüber entscheiden, wie sich die Wirtschaft insgesamt entwickeln wird, sagt Carsten Preski von der ING Bank.
Der große Joker ist die Industrieproduktion, die halt wirklich jetzt mit einer kurzen Wiederbelebung eventuell noch die Rezession verhindern könnte.
Bei den meisten Börsenprofis ist die Stimmung aber pessimistischer. Jeden Monat veröffentlicht das Mannheimer Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung, kurz ZEW, das Konjunkturbarometer der Profi-Investoren. Da ist von einem dunklen Winterhalbjahr die Rede, vor allem wegen der wieder aufflammenden Corona-Pandemie. Dafür ist der Blick in das kommende Jahr deutlich positiver, auch weil dann Corona-Beschränkungen hoffentlich wieder wegfallen. Profitieren dürften Hotels oder Restaurants und natürlich der Einzelhandel, wenn die Verbraucher die Konsumfreude wieder packt, sagt Professor Sebastian Dulin vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung.
Wir rechnen damit, dass im nächsten Jahr ein richtig ordentlicher Wachstumsschub nochmal kommt mit mehr als 4% Wachstum. Denn die Deutschen haben während der Krise auch relativ viel Geld beiseite gelegt, was sie zum Teil ausgeben wollen.
An den Börsen kommt dieser Optimismus gut an, nach verlustreichen Tagen an den Aktienmärkten. Aber in einer Pandemie können unerwartete Probleme ganz schnell die Pläne von Anlegern und Ökonomen durchkreuzen.
Ja, das weiß niemand besser als Claudia Werle, die für uns in Frankfurt an der Börse sitzt. Frau Werle, der ZEW-Konjunkturindikator trübt sich ein, haben wir jetzt zuletzt gehört. Das heißt, auch die Börsenprofis sind skeptischer. Aber kurzfristig merkt man davon überhaupt nichts. Heute im DAX-Standard wird wieder fleißig gekauft.
Ja, der DAX, da kann man sich fast die Augen reiben, fast 3% im Plus momentan. Er steht bei 15.827 Punkten. Ich glaube, man muss das alles in einem etwas größeren Zusammenhang sehen. Wir sehen seit Wochen ein Auf und Ab, teils mit wirklich deutlichen Kursausschlägen in die eine wie in die andere Richtung. An der grundsätzlichen Lage hat sich ja wenig geändert. Die Corona-Pandemie ist eine große Herausforderung, wie mit dem Klimawandel umgehen ist eine andere große Herausforderung. Für beides gibt es keine einfachen Lösungen. Und wir dürfen halt auch nicht vergessen, es gab heute ja wirklich durchaus gute Konjunkturzahlen und die haben den DAX nach oben getrieben.
Interessant ist vielleicht auch Delivery Hero, denn wir erinnern uns noch, die sind gestern regelrecht eingebrochen. Und heute sind die größten Gewinner. Was steckt denn dahinter?
Wir sehen wirklich ein sattes Plus von 7,6%. Der Kurseinbruch gestern, das hängt mit zerplatzten Träumen zusammen. Der Essenslieferdienst wollte schnell expandieren, wollte beispielsweise in Saudi-Arabien zukaufen. Das scheint jetzt nicht hinzuhauen, weil die dortigen Wettbewerbsbehörden die Übernahme untersagt haben. Auch, dass es von Seiten der EU strengere Regulierungsmaßnahmen geben soll, kam an der Börse nicht gut an. Heute jedenfalls die Gegenbewegung.
Und bei VW, da gibt es jeden Tag neue Gerüchte über die Entmachtung von Konzernchef Diess. Ist da jetzt irgendwie mehr Fleisch dran?
Gut, diese mögliche Entmachtung ist ein Thema bei VW. Kurz zum Hintergrund, der Konzernchef will VW zum Aushängeschild für moderne Produktionsverfahren machen. Dazu soll dann im Umland von Wolfsburg eine neue Autofabrik entstehen. Der Betriebsrat fürchtet, dass das Werk von VW, also das Stammwerk von VW, das jetzt aktuell wegen der Chipkrise kaum ausgelastet ist, Kurzarbeit fährt, dass es den Anschluss an die Elektromobilität verlieren könnte. Gut, diesen Streit, den scheint man jetzt beilegen zu können. Am Nachmittag kamen jetzt noch mal neue Meldungen, dass nämlich VW an einem Börsengang der Sportwagentochter Porsche arbeite. Man brauche Geld für den Konzernumbau und die Aktien von VW 8,5% im Plus.
Frau Wehrle, der Wert des Euro, den müssen wir uns nochmal anschauen, der ist etwas gesunken.
Der Euro, der kostet aktuell 1,1242 $. Die Umlaufrendite ist gestiegen und zwar von minus 0,46 auf minus 0,45%. Und für die Feinunze Gold muss man $1,782,27 bezahlen.
Danke, Claudia Wehrle nach Frankfurt an die Börse. Ich bin Sandra Pfister. Einen schönen Abend.